Es ist Samstag, der 26.06.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen. Ach, was ein wunderschönes Wochenende. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, der Wochenendbeilage Ihres Lieblingspodcasts. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeile, Meldung des Wochenendes. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin besonders happy, dass er endlich mal nach gefühlten 1000 Folgen dabei ist. Er ist Journalist. Er ist einer der besten Reporter des Landes. Er ist Buchautor, Bestsellerautor. Und er ist jetzt der neue Karl Lauterbach, weil er innerhalb kürzester Zeit zweimal bei Markus Lanz gesessen hat. Und wenn Markus Lanz jemanden binnen kürzester Zeit zweimal einlädt, dann muss es damit zu tun haben, dass es offensichtlich ein intelligenter Gesprächspartner ist. Hallo Lukas Vogelsang.
Guten Morgen, Micky.
Wie schön, dass du da bist.
Ja, also es ist ja so, ich habe mich ja lange geziert, aber ausschlaggebend für mich war, jetzt hattest du Martin Semmelrogge und da dachte ich dann, schlimmer kann es auch nicht mehr werden und bin extra nach Hamburg gefahren.
Du kriegst aber keine Kaffeemaschine dafür, so viel kann ich dir schon mal sagen. Übrigens, der Vorteil bei einer Wochenendbeilage ist, dass es keine störenden Baustellengeräusche gibt, die man rausfiltern muss, denn bei mir ist es nun seit einiger Zeit so, dass ich gegenüber vom Haus eine Baustelle habe, die Häuserfassade wird saniert und es ist so, dass die Bauarbeiter ungefähr so gegen, ja, sagen wir mal, so 6.30 Uhr, 7 Uhr anfangen. Das ist normal, das weiß man. Was aber auch nicht, also in Bauarbeiterkreisen völlig bekannt ist, ist, dass die so zwischen 7 und 9 erstmal die lautesten Tätigkeiten machen, damit die Arschlöcher, die drumherum wohnen, auf jeden Fall alle so unnatürlich früh wach werden. Und gestern Morgen war es wirklich so, also da war völlig klar, das ist jetzt wirklich völlig unnötig, weil da offensichtlich wirklich einfach nur einer mit einem dicken Hammer gegen ein Rohr gekloppt hat. Das war völlig, also nach dem 30. Hammerschlag war klar, der haut hier einfach nur gegen das Rohr, damit ich kerzengerade im Bett stehe und um 9 Uhr wird dann klassisch Frühstückspause gemacht und danach ist es auch immer bedeutend ruhiger, weil die sagen, klar, zum Beispiel so der Medienaffe von gegenüber, der ist jetzt auf jeden Fall dann auch wach.
Yeah. Ich kann da ja nur müde lächeln, weil bei uns im Wedding, wir haben ja 41 Wohnungen bei uns in diesem Block in Berlin-Wedding. Und jetzt sitze ich hier bei dir am Wohnzimmertisch und kann ja diese Baustelle sehen. Und bei uns war es so, wir hatten anderthalb Jahre Strangsanierung von oben nach unten plus am Ende auch noch den Fahrstuhl. Und der Fahrstuhl musste direkt bei mir, ich wohne im 8. Stock, musste direkt vor der Tür repariert werden. Das heißt, man ist über eine kleine Tür im Dach, genau neben meiner Wohnungstür, in den Fahrstuhlschacht gestiegen. Jeden Morgen pünktlich um 6.25 Uhr. Gearbeitet wurde aber nur bis 8. Dann wurde das Dach neu gedeckt. Und dann hatte sich dadurch, dass die Menschen ja auch ausziehen mussten, damit überhaupt strangsaniert werden konnte, hatte sich eine sehr große Schraube in dem Fahrstuhl verzogen, die dann genau neben meinem Bett, also neben dem Kopfende von meinem Bett vom Schlafzimmer, immer wackelte, sodass ich ein halbes Jahr lang im Wohnzimmer geschlafen habe. Und als das vorbei war, hat sich gegenüber nochmal eine doppelt so große Baustelle bereit gemacht und die hauen jeden Morgen aufs Rohr. Also ich kenne das, aber hier, das ist, weiß nicht, das ist zweite Liga noch. Das
ist übrigens so wie so ein Satz, ne? Das ist ein Unterschied zwischen, ich hau mich nochmal eine halbe Stunde aufs Ohr und auch das Strangsanierung und Drangsanierung phonetisch relativ dicht beieinander sind, ist kein Zufall. Aber wir kommen hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Der Fokus schreibt, Jochen Breyer bei Illner. Finnen schleppen Coronavirus nach EM-Trip ein. ZDF-Mann, Doppelpunkt. Gesundheit für UEFA nicht wichtig. Das hat Jochen Breyer, liebe Grüße, der gestern bei uns im Podcast war, bei Maybrit Illner gesagt, wo er uns übrigens auch erzählte, dass Karl Lauterbach mittlerweile binnen einer Stunde in zwei verschiedenen Talkshows ist. Und was Jochen Breyer da anspricht, ist natürlich eine Situation, die wir jetzt gerade erleben. Wir sind mitten in der EM und wir sind nicht nur mitten in der EM, sondern wir sind ja auch mitten im Aufstieg der Delta-Mutante. Und jetzt gibt es halt die ersten Fälle, in denen es zu einem nicht nur regen Bevölkerungsaustausch kommt, sondern halt eben auch offensichtlich Virenaustausch. Das heißt, es gibt jetzt Finnen, die waren, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, in Kopenhagen im Stadion. Wir alle haben uns sehr gewundert. Da waren dann, glaube ich, auch irgendwie 25.000.
Aber waren die nicht in St. Petersburg?
Oder waren die in St.
Petersburg? Gegen die Belgier?
Ach, die waren dort,
genau. Die waren in Russland,
genau. Ja, weil in Kopenhagen wurden auch schon, da siehst du, jetzt geht es nämlich schon langsam
durcheinander. Ja, aber das ist doch das paneuropäische Turnier, auf das wir uns so gefreut haben, dass man gar nicht mehr weiß, waren die jetzt in Kopenhagen beim Fest der Völker? Oder waren die bei den Weißen Nächten von St. Petersburg oder bei den Weißen Nächten in Budapest?
Ja, Wahnsinn, ne? Und jetzt hast du halt genau diese Situation. Ich stelle mir das immer vor, wie das halt für Leute ist, die mit dem Fußball nichts zu tun haben, die sich nicht für Fußball interessieren oder die vielleicht sogar vom Fußball abgekehrt sind, weil sie sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun, ist mir zu viel Kommerz. Und das sind dann Menschen, die im Zweifel vielleicht sich infektionsschützend verhalten haben für 1,5 Jahre und die das dann jetzt sehen. Wie erklärt man denen das, was da gerade passiert?
Ja, es ist die politische und vor allen Dingen auch emotionale Sonderbehandlung, vor der wir uns ja so ein bisschen gefürchtet haben, wie wir gesagt haben, was sendet der Fußball für ein Zeichen? Ist der Fußball tatsächlich nur die Insel, die er gerne wäre, oder strahlt das eben dann doch in die Gesellschaft hinein? Und jetzt sieht man natürlich, der Fußball kann sich nicht frei machen von dem, was draußen passiert. Das schwappt irgendwann ins Stadion rein. Ich finde, da ist übrigens der Greenpeace-Gleiter das Sinnbild dafür. Mhm. Du kannst die Dinge nicht ausschließen, du kannst sie nicht aussperren. Sie fliegen irgendwann ins Stadion rein und dir dann auch um die Ohren. Und was hat man denn erwartet, wenn man 35.000, 40.000 Menschen ins Stadion lässt? Ja. Natürlich kannst du sagen, wir machen das mit Abstand, wir machen das mit den Masken, wir machen nicht das mit den Fädchen, aber wir machen das mit den Masken. Und dann, natürlich gibt es dann auch draußen noch Fans. Es kommen ja nicht nur die, die ins Stadion kommen. Und schon hast du natürlich eine Situation, wo die Menschen feiern wollen, wo es natürlich auch das fatale Signal gesendet wird, das ist hier vorbei, wir dürfen wieder alles. Ja. Und ich fand die Szenen sozusagen noch schwerwiegender in den Straßen. Also man hat sich natürlich darüber gefreut, weil man ist davor ja auch gar nicht gefeit. Man ist ja als Fan und Zuschauer auch total zerrissen, dass man sagt, ach, boah, endlich mal wieder so Szenen wie 2016 mit den Nordiren.
Ja, klar.
Oder mit den Iren. So, es ist ja auch schön anzusehen.
Ich wollte gerade sagen, wir lieben am Fußball ja auch ein bisschen den Urlaub von der eigenen Raison. Ne? Das heißt, du liebst ja die Bilder, du liebst ja auch, wir haben es ja auch festgestellt in den Zeiten, in denen es halt eben keine Fans im Stadion gab, der Sport war ja nicht schlechter als vorher, war sogar fast tendenziell besser. Trotzdem hat es weniger Spaß gemacht, weil du offensichtlich die Rückkopplung mit den Fans im Stadion auch ein bisschen brauchst, um dein eigenes Gefühl aufzuladen. Dafür ist es gut. Gleichwohl merkst du in dieser Situation, ganz so vernünftig ist es nicht, zumal eben diese Delta-Variante einen jetzt halt eben auch so brutal daran erinnert, dass jetzt die nächste Eskalationsstufe möglicherweise erreicht wird.
Vor allen Dingen habe ich jetzt gelesen und die England-Schottland-Gruppe, da wurde in Glasgow und in London gespielt, dass jetzt, wo sonst nur 50% der Neuinfizierten in Schottland Männer sind, sind es jetzt 2/3. Kann mitunter auch was mit dem Turnier zu tun haben, also mit den Fans, die plötzlich zwischen London und Glasgow pendelten. Es war ja sogar so, dass die kroatische Nationalmannschaft gar nicht in Schottland ihr Lager aufschlagen muss und deswegen absurderweise ja immer aus Kroatien angereist ist. Also es ist alles nicht so richtig sinnvoll, aber ich würde am wenigsten den Menschen und den Fans vor Ort einen Vorwurf machen, weil ganz ehrlich, wenn einmal losgelassen ist, dürstet den Menschen, es dürstet auch nach Kontakt. Fußball ist nicht nur auf dem Feld ein Vollkontaktsport.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Schwulenfeindliches Plakat hinter neuer UEFA ermittelt, das berichtet die Welt. Während des Duells zwischen Deutschland und Ungarn fällt ein Anhänger aus dem Gästeblock mit einem geschmacklosen Plakat auf. Der Täter wird rasch identifiziert, nun nimmt sich die UEFA des Falls an. Ich finde das ja schön formuliert, dass einer mit einem geschmacklosen Plakat auffällt. Wenn ich mich nicht irre, dann sind dann relativ viele Menschen aufgefallen. Nämlich dieser schwarze Block. Wie hießen die noch gleich? Da gab es doch diese Brigade, ne? Also irgendwie,
ja,
irgendwie so eine schwarze Brigade. Da haben mehrere Leute sich übrigens auch ein bisschen gewundert, warum da gar nicht deutlicher nochmal drüber berichtet wurde. Und da gab es jetzt offensichtlich dieses Plakat und jetzt ist die UEFA hinterher. Von wegen auch kein politisches Statement im Stadion.
Also das waren ja die hinter Neuer standen, ja logisch, also einmal müssen sie hinter Neuer gestanden haben. Und an die dann natürlich auch, als dann der Seitenwechsel war, der Gruß von Goretzka.
Also wie
das große Herz gegen die große Hetze letztendlich. Ja. Und ich fand das natürlich so, weil diese Bilder gab es ja schon in Budapest. Wir haben ja auch gesagt, nochmal, nicht alle in moralische Geiselhaft nehmen, weil nicht jeder Ungar geht dahin und jubelt für Orban. Genau. Keineswegs. Und auch die Nationalmannschaft ist nicht die paramilitärische Einsatztruppe des ungarischen Regimes. Aber du hast natürlich die Bilder, du hast den Hitlergruß in Budapest gehabt, du hast diese Jungs gehabt, wo das Wort Schlachtenbummler noch viel zu wenig ist. Ja. Die stehen dann da entweder schwarz oder obenrum gar nicht bekleidet und die haben natürlich auch Botschaften dabei gehabt. Ich fand ja nicht nur dieses Plakat irre, sondern auch dieses, sie haben ja Deutschland, Deutschland homosexuell gesungen die ganze Zeit auf Deutsch. Genau, also das ist dann eben doch nicht die Mannschaft, aber diese Truppe ist dann schon so die, also die Jungs sind tatsächlich die mobile Einsatztruppe von Orban gewesen. So
total.
Die Handlanger.
Wir haben das ja jetzt schon festgestellt, dass das die politischsten Europameister und auch letzten Endes ja Weltmeisterschaften inkludiert sind, die wir sowieso jemals gesehen haben. Wir haben es also jetzt schon erlebt, dass ein Greenpeace-Flieger reinkam. Wir hatten schon gesehen, dass die Leute gekniet haben. Wir hatten gesehen, dass jetzt alles in Regenbogenfarben illuminiert wird. Was kommt denn jetzt noch? Welche Symbolik haben wir noch zu erwarten? Was kommt jetzt noch als nächstes? Auf welche Thematik wird es noch hingewiesen?
Ich hoffe, dass diese doch sehr langwierige und manchmal auch langweilige Vorrunde, die ja von vornherein ein strukturelles Problem hatte, dass sie nämlich letztendlich nur 8 Teams nach Hause schickt, also 16 von 24 bleiben übrig. Ich glaube, das war die perfekte Bühne dafür. Ich hoffe so ein bisschen, obwohl ich auch da zwiegespalten bin, dass sich jetzt die politische Symbolik ein bisschen, dass die nach hinten gedrängt wird und wir jetzt wirklich sozusagen in den K.O.-Spielen mehr Fußball haben.
Ja.
Nur ist die Frage, will man das, weil das ja dann wieder der UEFA in die Hände spielt. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, also jetzt mal rein aus journalistischer Sicht, dass der Verband daran erinnert wird, was in Europa passiert. Dass man sich als UEFA, dass man sich auch als Despot, der gerne diese Europameisterschaft für seine Werbezwecke nutzen will, immer wieder neu gesellschaftlich kontextualisieren muss. Dass man sieht, es ist eben kein abgeschlossener Raum. Der Fußball hat sich geöffnet, es wird gekniet, die Regenbogenfarben als Flagge, als Binde, es ist alles da. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, aber ich finde gut, dass, also die Symbole, die wir haben, da wäre es doch schön, wenn wir die bis zum Ende des Turniers einfach mitnehmen.
Ja, und dann vielleicht auch darüber hinaus dann auch das, was hinter den Symbolen steht, dann auch entsprechend leben würde. Das ist ja sowieso immer bei dieser totalen Symbolikinflation, die wir ja schon seit Monaten, wenn nicht gleich Jahren erleben, dass da so selten dann wirklich Leben dahinter steht, also im Alltag halt einfach. Also jeder ist natürlich happy, wenn er sein Symbol bzw. Profilfoto entsprechend ändert, aber meistens ist dann jegliche Verantwortung dann auch schon abgegolten. Und das ist ja das, was wir immer wieder erleben. Deshalb fühlt sich ja halt eben auch dann am Ende Frontex sogar bemüßigt zu sagen, nee, klar, also wir machen da keinen Unterschied, wen wir zurück ins Meer schubsen. So, ist doch klasse. Das ist, finde ich, ein bisschen dünn.
Es ist halt die Frage, wie groß ist die Halbwertszeit von Solidarität? Also wie lange bleibt das? Ist das jetzt wirklich nur wieder das Regenbogenbild auf Instagram?
Ja.
Haben wir ja auch schon 100 Mal drüber gesprochen. Dieses, was bleibt? Also was kann man selber machen? Was kann man mitnehmen? Hat so ein europäisches Turnier, haben diese 5 Wochen, es ist Sommer, die Leute sind draußen, es ist eh unter dem Brennglas von Corona.
Ja.
Das heißt, es wird ja eine
endlich fällt mal wieder der Begriff Brennglas
aber,
zusammen mit dem Corona.
Ja, ja, die Petrischale als Brennglas.
So.
Aber es bleibt ja in Erinnerung. Und es ist doch jetzt an den Menschen, die darüber sprechen, und ob das jetzt Journalisten sind, ob es Zuschauer sind, ob es Aktivisten sind, es bleibt doch an uns am Ende zu sagen, wie viel nehmen wir mit? Also ich sage mal das Marcus Rashford-Beispiel.
Ja.
Kniet man nur oder geht man auch raus und nimmt die Geste mit und schafft dann auch draußen etwas, was darüber hinaus bleibt?
Was jetzt noch zu fragen wäre, bevor wir am Ende dieser Folge natürlich nochmal intensiv auf Jogi Löw und das zu erwartende Spiel eingehen. Was ist eigentlich mit Manuel Neuers Ärmeln passiert, kurz bevor er dieses Interview gegeben hat? Sah ja aus wie Barney Geröllheimer oder Fred Feuerstein. Was ist denn dieses rote Tanktop, das er hatte mit den abgerissenen Ärmeln? Hat ein UEFA-Verantwortlicher ihm die Ärmel abgerissen aus Angst, dass er da eine Binde drüber zieht? Oder wie kam es dazu?
Ich weiß auch nicht, aber ganz anders stonewashed. Ne? Das war irgendwie alles. Ja, es ist
Flintstonewashed
war das, ja. Ja, aber ich fand es ja gut, dass er ihn dazu gebracht hat. Du meinst ja diese Situation, wo er dann plötzlich die Binde in den Händen hielt, ne?
Ja.
Also der einzig sinnvolle Reklamierarm in der Karriere von Manuel Neuer.
Das hat mich überrascht.
UEFA schafft Auswärtstorregel zur kommenden Saison ab. Das berichtet die Sportschau. Das UEFA-Exekutivkomitee hat die Abschaffung der Auswärtstorregel beschlossen. Ab der Saison 21/22 soll die bekannte Regel nicht mehr gelten. Also, um es mit den Worten von Günter Schabowski zu sagen, das ist meines Wissens nach sofort. Unverzüglich.
Das hat mich richtig auf dem falschen Fuß erwischt, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass sie das durchziehen, weil ich finde, in dem ganzen Fußball, mit dem wir groß geworden sind, ist diese besondere Europapokal-Arithmetik, die hatte ja ihren Zauber genau daraus gezogen, genau. Dass alles möglich war. Also so ein bisschen...
Der Lucky Punch eigentlich, ne?
Genau, eine kleine Erinnerung daran war dieses Finale gegen Ungarn, wo ein Tor die Deutschen auf Platz 1 gebracht hätte und ein weiteres der Ungarn, da wäre man Letzter gewesen. Und so war das ja früher auch. Also es gibt ja viele, viele Beispiele. Ich nenne jetzt einfach mal nur Dortmund-Malaga oder so,
ja.
Wo sich ja die ganze Schönheit des Spiels erst entwickelt hat, weil man wusste, okay, wenn wir jetzt noch eins machen,
genau.
Obwohl es dann erst 2-3 steht, haben wir aber durch die Auswärtstore sind wir plötzlich eins vor und dann fiebert man mit und dann hat man den Rechenschieber draußen und dann kann es eben passieren, dass in der 90. Minute nochmal alles auf den Kopf gestellt wird. Das geht ein bisschen verloren. Da bin ich dann bei Thiago, der in der SZ gesagt hat, ich hasse den modernen Fußball, weil mit dem VAR, mit dem Video Assistant Referee, hätte es viele historisch brillante Spielzüge, Tore, die uns in Erinnerung geblieben sind. Also eine Hand Gottes hätte es ja mit dem VAR nie gegeben.
Bitte erinnern uns, wir uns an dieser Stelle auch an, gerade jetzt, sehr passend, an das Spiel Deutschland-England bei der WM 2010 zu einem Zeitpunkt, als wir der deutschen Mannschaft noch deutlich weniger zugetraut hatten als Jahre später, als dann natürlich Manuel Neuer schon geschlagen
von
war.
Von Frank Lampard.
Ja. Und der Ball quasi hinter der Linie aufschlug. Und er sich den schnappte und sagte, nö, kein Tor. Und jeder sagte, ja, dann war es wohl auch keins.
Aber so hatten wir ja wenigstens unsere Rache für Wembley.
Ja, ja,
das brauchten wir ja.
Exakt.
Wir brauchten ja endlich die Rache für 66.
Aber es ist ja völlig wichtig. Klar, es wäre wahrscheinlich vieles anders gelaufen, wenn dieses Tor gezählt hätte. So, das ist natürlich alles Spekulation, aber ich glaube nicht, dass wir diesen Spielausgang gehabt, also den hätten wir natürlich nicht gehabt, weil dann wäre es schon mal ein Tor der Engländer mehr gewesen, aber ob es dann überhaupt zu diesem legendären Spiel auch gegen die Argentinier gekommen wäre, ist ja nun wirklich ausgesprochen fraglich und da kann natürlich der VAR beispielsweise auch vieles kaputt machen.
Ich hoffe einfach nicht, dass es so eine versteckte Botschaft oder eine sehr, also hiding in plain sight, eine Botschaft der UEFA ist, dass sie sagen, pass mal auf, die vollen Zuschauer kriegt ihr eh nicht zurück. Weil es ist ja so ein bisschen, dass man gesagt hat, in Corona, die Auswärtstore sind ja nivelliert, weil wenn in jedem Stadion, ich meine Beispiel Real Madrid, die haben auf, glaube ich, im Stadion der zweiten Mannschaft gespielt, das sah immer bei uns aus wie in der Bezirksvereinssportanlage, wenn du keine Zuschauer mehr hast oder nur 1000 Zuschauer, gibt es ja auch keinen Heimvorteil mehr. Dann brauchst du aber auch keine Auswärtstorregel mehr. Wenn du gegen keinen Heimvorteil anspielst, brauchst du keine Auswärtstorregel. Und ich hoffe nicht, dass das schon das klare Zeichen ist, ey Leute, den Fußball, den ihr vor Corona gesehen habt, volle Hütte, ein Stadion, das Tore schießen kann, so wie Anfield, so wie das Westfalenstadion, das wird es so nicht mehr geben. Wenn das schon der Anfang vom Ende ist, ich unke nur, aber ich finde es so ein bisschen merkwürdig, dass gerade jetzt nach einem Jahr ohne Heim und wo man einfach keinen Unterschied zwischen Heim und Auswärts hatte, dass jetzt diese Regel fällt.
Vielleicht jetzt mal noch eine ganz andere Spekulation, jetzt wo wir gerade drüber reden, ist es nicht vielleicht auch ein Vorgriff auf eine ganz andere Situation, dass sie sagen werden bei diesen, es geht ja vor allen Dingen um Europa, ja, also oh Gott, jetzt klinge ich wirklich wie Helmut Kohl, es geht um Europa. Bei Champions League, Europa League und die Conference League, immer noch weiß keiner genau, was das eigentlich sein soll. Kann es nicht vielleicht auch sein, dass sie sagen, naja, Freunde, diese Spiele werden demnächst ausgetragen in Shanghai, in Riyadh, in Katar.
In Saudi-Arabien ist ja immer auswärts.
Es wird kein Heim und Auswärts mehr geben und deshalb ist es obsolet. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch in die Richtung geht.
So wie der Copa del Rey, der eben dann
schon in
Saudi-Arabien ausgespielt wird.
Mensch, wie beruhigend das alles ist.
Ja, ist doch schön. Ich liebe den modernen Fußball. Ich freue mich darauf.
Ganz weit vorne.
Gladbach empfängt den Meister. Bundesliga startet mit Traditionskracher, das schreibt NTV. Die neue Saison der Fußball-Bundesliga startet am 13. August mit einem Traditionsduell. Der Meister FC Bayern muss bei Borussia Mönchengladbach antreten. Es wird das jeweils erste Spiel von Julian Nagelsmann und Adi Hütter bei ihren neuen Vereinen. Ja, das wird dahingehend natürlich schon sehr interessant, weil ich sehe jetzt schon viele Kamera-Close-Ups auf den jeweils bedröppelten Trainer den neuen Trainer des Vereins, wenn es dann schlecht läuft. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht in diesem Falle sogar tatsächlich eher Nagelsmann trifft als Hütter. Wobei es für beide, also klar, ich meine, auf dem Papier ist völlig klar, dass der FC Bayern vermutlich gewinnt. Andererseits hat Gladbach häufig gut ausgesehen gegen den FC Bayern. Und dass Nagelsmann mit den Bayern sofort so durchstartet, ist ja auch unrealistisch.
Also mich hat das sowieso erstaunt, dass es jetzt schon den Spielplan gibt. Das hat mich ja so ein bisschen das hat sich so ein bisschen aus meiner Europa-Trance gerissen, weil ich so dachte, ach Mann, geil, gerade paneuropäisches Turnier, jetzt Deutschland in Wembley und jetzt ist halt irgendwie wieder Augsburg gegen Mainz 05. Da wollte ich gar nicht so schnell wieder dran
totaler
denken.
Downer da ist
totaler
Downer irgendwie, ne? Zu viel
wirklich,
Realität.
Das ist so wirklich, als wenn du an einem Abend in einem Restaurant sitzt, zwischen einer kommt jetzt mal kurz an eine Pommesbude.
In
und
einem Monat ist schon wieder zweite Bundesliga, da geht's los mit Schalke und Werder Bremen, die spielen jeweils gegen den HSV, beziehungsweise Hannover 96. Das ist in einem Monat, wo du denkst, ey Leute, bitte, das ist mir wirklich zu viel Realität.
Ja, also, weil das dann so schnell geht. Also genau. Man hofft ja immer, so ein Turnier geht länger, eben dieser Ausnahmezustand. Sommer ist schon, wir hoffen jetzt noch aufs Märchen.
Genau.
Und da musst du halt jetzt schon wieder, oder wir im Besonderen müssen jetzt schon wieder über Julian Nagelsmann nachdenken. Da habe ich
wenig
Lust drauf. Ich glaube,
wenn
ich
hässliche Anzüge sehen will, dann fliege ich nach Kroatien.
Meine große Hoffnung ist ja, weil ich den Nagelsmann als Person schwierig finde, so als Trainerperson, als Charakter.
Ja.
Ich hoffe ja, dass ihm der Makel anhaften wird, in der 10. Saison nicht den Meisterschaft geholt zu haben für FC Bayern.
Oh.
Weil das ist natürlich eine Riesenbürde. Das ist so wie Guardiola, der kam nach dem Champions-League-Sieg.
Hatte Pirlo nicht dasselbe Problem?
Ja. Ja, genau,
ne? Ja. Das habe ich übrigens auch nicht verstanden. Also über Pirlo als Spieler erübrigt sich ja jegliche Diskussion. Ich habe nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Weil du konntest nur verlieren in der Situation. Eine Mannschaft, die 9 Meisterschaften am Stück gewinnt, da ist die 10. Meisterschaft eine Selbstverständlichkeit auf dem Papier, aber praktisch natürlich noch lange nicht. Gerade weil sie halt 9-mal Meister wurden. Und dann geht er dahin und betreibt sehr aktiv die eigene Demontage. Und tatsächlich ist es ja, Demontage ist ein großes Wort, aber es ist ja dann tatsächlich auch so gekommen, dass es nicht geklappt hat.
Ich habe auch Nagelsmanns frühen Wechsel zu den Bayern jetzt nicht verstanden, aber das Schlimmste an der ganzen, an dem allem, was wir jetzt hier besprochen haben darüber, ist, dass du Nagelsmann und Pirlo in einem Satz genannt hast. Das ist für mich, das ist wirklich Majestätsbeleidigung.
Ja, das ist richtig. Ich fürchte, ich kriege auch mit keinem Wortspiel dieser Welt das wieder aus derselbigen geschafft. Aber wir haben natürlich Nachrichten während dieser EM, die Bundesliga betreffend, die uns andererseits ja auch wieder beflügeln, die uns ein wenig träumen lassen. Und das ist sicherlich die Meldung, dass Kevin-Prince Boateng zur Berliner Hertha zurückkehrt. Das ist doch einfach geil.
Ja, mehr, also für mich als Berliner, der im Wedding wohnt, der seit 25 Jahren Hertha-Fan, das ist natürlich eine große Sache. Was das am Ende sportlich wert ist, wird sich zeigen. Aber wenn er auf dem Platz so eine gute Figur abgibt, wie er es gerade bei der Sportschau, bei der ARD tut, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Andererseits muss man sagen, es ist ein gewagter Transfer, weil er natürlich viel Geschichte mitbringt. Mhm. Und auf der anderen Seite aber natürlich etwas, was dem Image gut tut. Also das ist sozusagen der bessere Klinsmann. Klinsmann hat man damals geholt, um in der Welt ein bisschen für Furore zu sorgen. Und dann stand er halt da, hat sein Adidas-Handy in die Ostkurve gehalten und alles war von vornherein schlecht. Jetzt gab es ein 40 oder 60 Sekunden Video, wo man dann natürlich Kevin Prince schon wieder oberkörperfrei, er hat ja auf dem Brustbein die Hertha-Flagge tätowiert und hat gesagt, endlich
es
zu Hause.
Es babbelte ein wenig, es babbelte.
Ja, ne? Endlich zu Hause. Und natürlich freut man sich, nur jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, er wird spielen unter einem Trainer Pal Dardai, den er vor 18 Jahren im Training geohrfeigt hat, als sie noch beide Spieler waren. Und ich glaube, die haben sich mittlerweile ausgesprochen. Dardai hat auch mal vor 2 Jahren gesagt, naja, wenn Kevin irgendwann mal zurückkommen will nach Berlin, der könnte ja mit seinem ganzen Charakter und so könnte er ja auch gut Trainer werden. Und warum nicht in Berlin? Also er hat ihn schon zu seinem Nachfolger damals aufgebaut. Ja. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie sich das ausgeht. Was man aber sagen muss, der Wedding hat ihn schon auf seine ganz eigene Art willkommen geheißen. Es gibt ja Badstraße, Ecke Punkstraße, so ein Mural, also so ein Graffiti, wo die drei Boateng-Brüder sind. Nike, gewachsen auf Beton.
Ja.
Und genau dort, an dieser Ecke, und Kevin-Prince Boateng hat ja mal gesagt, da wo wir herkommen, wird man entweder Drogendealer oder Fußballspieler. Und genau an der Ecke gab es 3 Tage, bevor der Wechsel bekannt gegeben wurde, eine ordentliche Messerstecherei. Also genau unter diesem Graffiti. Im Wedding, der kein Ghetto ist, aber der immer noch härter ist als manch anderer Bezirk in Berlin. in Boatengs Heimat. Und Luftlinie 350 Meter von dem berühmten Käfig, wo sie ja alle
also George, das Fußballspielen gelernt haben. Genau. Kevin Prince. Wie realistisch ist, dass Jerome Boateng sagt, ach, weißt du was, da komme ich auch mit? Das ist eigentlich also nicht zu bezahlen, oder?
Ja, das wäre, glaube ich, der einzige Familiennachzug, den mancher Hertha-Fans gutheißen würde.
Gucken mal, wer da spricht.
Vom Vater versklavt, so reagieren Stars auf Britneys schockierende Vorwürfe, das berichtet die Mopo, die Hamburger Morgenpost, nach Britney Spears emotionaler Gerichtsanhörung, in der sie schwere Vorwürfe gegen ihre Familie erhoben hat, bekommt sie Unterstützung von zahlreichen Fans und Starkollegen. Die 39-jährige Popsängerin hatte sich nach langer Zeit erstmals zu der Vormundschaft ihres Vaters geäußert, unter der sie seit 13 Jahren steht. Zitat, ich bin traumatisiert, ich bin nicht glücklich, ich kann nicht schlafen, ich bin so wütend, das ist verrückt. Und ich bin deprimiert. Ich weine jeden Tag. Ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, dass mich Britney Spears musikalisch und auch sonst wie nie interessiert hat. In der Zeit, als sie ihre Hochphase hatte, gebe ich ehrlicherweise zu, dass ich als Anfang 20-Jähriger, sagen wir mal, diesen Verfügbarkeits-Appeal von Christina Aguilera, der in zahlreichen Videos stets unterstrichen wurde, dem habe ich immer mehr zugesprochen. Muss allerdings sagen, dass je länger ich mich mit dem Thema Britney Spears befasse, ich mehr und mehr erschüttert bin, dass das so geht. Also du hast diese Frau in den späten 30ern, die seit 13 Jahren bevormundet wird, aber gleichzeitig Millionen einspielt. Sie spielt mehrere Las Vegas-Shows. Sie ist, also billig gesagt, wäre sie die eierlegende Wollmilchsau ohne persönliche Rechte. Es hat ja wirklich ein bisschen was irgendwo, das ist ja irgendwo zwischen Wiesenhof und Las Vegas. Das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, hast du das mal gelesen, was da passiert?
Ja, ja, natürlich. Also ich habe Framing Britney Spears immer noch nicht gesehen.
Das ich auch ich jetzt noch nicht gesehen,
nachholen.
Ja.
Aber ich habe nur die Reaktion von ihr damals. Also sie hat auf Instagram geschrieben, als sie sich Framing Britney Spears in Ausschnitten. Sie hat nie den ganzen Film gesehen, aber in Ausschnitten angeschaut, hat sie gesagt, auch da findet sie die Darstellung ihrer Person nicht richtig.
Ja.
Nur jetzt haben wir ein Problem. Du weißt natürlich nicht, wenn jemand unter so einer Vormundschaft steht und es wurde ja, sie hat wohl auch sogar gesagt, dass ihr Vater ihr eine Spirale hat einsetzen lassen, um weitere Schwangerschaften zu verhindern.
Genau.
Also es ist ja ein extremer, also im Wortsinne Eingriff in die Privatsphäre. Das heißt, es ist ja nie ganz klar, wer bespielt eigentlich diesen Instagram-Account, auf dem sie da singt, auf dem sie tanzt.
Ja.
Jede Nacht ist ja wirklich wie aus so einem Thriller oder so einem ganz komischen B-Movie. Jede Nacht ist da die 39-jährige Britney Spears und tanzt alleine in ihren Gemächern zu Crazy von Aerosmith.
Ja.
Also das kannst du dir ja wirklich schlimmer nicht ausdenken. So.
Genau.
Und niemand weiß, wer wirklich diesen Instagram-Account bespielt. Also mit wem spricht man da? Und das ist ja auch Ansatz dieser Free Britney-Geschichte, was ich immer so am Anfang angehört hat, wie so Verschwörungstheorien. Mhm. Die sendet mit jedem Emoji Hilferufe in die Welt, der muss geholfen werden. Und jetzt aber dieses Telefonat da vor Gericht war ja erschütternd, wo man sagen muss, wenn das alles so stimmt, also ich meine, Jamie Spears, so heißt der Vater, dagegen ist ja dann Peter Graf Vater des Jahres.
Ja, lustig, der Name Peter Graf kam mir natürlich auch in den Sinn, das heißt, das problematische Verhältnis zwischen, sagen wir mal, finanziell sehr einträglichen Kindern und deren Eltern, das gibt es in Deutschland auch, da ist Peter Graf sicherlich auch ein gutes Beispiel. In den USA gab es natürlich immer die Blaupause mit Joseph Jackson, dem Vater von Michael Jackson, in Jackson 5. Horror, wirklich für mich war der Mann immer der Satan und Familie Spears, übrigens auch ein bisschen wie Familie Culkin, also die schwierige Entwicklung von Macaulay Culkin, Klammer auf, und seinen Brüdern, Klammer zu, auch die hat natürlich mit Kit Culkin, dem Vater, zu tun, und Britney Spears ist halt einfach, finde ich, also ein erschütterndes Beispiel dafür, wie weit das gehen kann, und es gibt ja in den USA gibt es ja zahllose Beispiele dafür, dass dieses Vormundschaftsthema ein prosperierendes Business ist, mit dem Leute sich tatsächlich richtig die Taschen voll machen, indem sie halt älteren Leuten das Recht über das eigene Leben zu entscheiden entziehen und dann als Vormund halt sich bereichern. Es gibt einen sehr schönen Film mit Rosamund
Pike. I Care a Lot
nimmt dieses Thema auf.
Ja.
Und wenn du diesen Fall Britney Spears verfolgst, dann ist das auf allen Ebenen Ebenen dramatisch, vor allen Dingen, wenn man ja bedenkt, dass dieser Fall, der ja zum Entzug der Mündigkeit, der eigenen Mündigkeit geführt hat, hat ja auch maßgeblich damit zu tun, dass sie ja vorher schon in dieser Maschinerie drin war und am Ende dann halt einfach ihr die Synapsen durchgebrannt sind.
Ja, also es hat ja alles damit zu tun. Also man muss ja nochmal
Schädel rasieren.
Der Rückblick ist ja 2008, da ist dann die Beziehung mit K-Fat, mit Kevin Federline in die Brüche gegangen. Dann war dieses, hat sie sich, glaube ich, ähnlich wie Sané irgendwie selbst tätowiert, hat dann sich noch die Haare abrasiert. Ja. Und dann war natürlich auch der Moment, also man kann ja dann fast unterstellen, dass jemand nur auf diesen finalen Breakdown gewartet hat, um das an sich zu reißen, um ja auch 1,5% Revenues einzustreichen und so. Da ist ja, steckt ja auch in solchen Familien, sonst gäbe es diese ganzen Dramen nicht, es gäbe nicht die Filme darüber, da steckt ja immer auch ein Bereicherungsanspruch oder ein Ansatz dahinter. Also haben ja auch Leute wirklich, die sind ja niederträchtig genug, sich an ihren eigenen Töchtern oder Söhnen zu bereichern. Was ich aber so als Nebengeräusch noch wahrgenommen habe, war dieses, dass sich Justin Timberlake gemeldet hat, der gesagt hat, sie braucht und bekommt all unsere Unterstützung.
Ja.
Und dann muss man nochmal zurückgehen ins Jahr 2002. Da war es ja so, die hatten sich getrennt, es war ja so Everybody's Darling, Homecoming Queen, Homecoming King, da hatten sich ja im Disney-Club kennengelernt.
Ja.
Auch nochmal ein kurzer Exkurs dazu. Ich weiß gar nicht, ob du dieses Foto kennst von den Vieren. Also sind vier.
War da nicht sogar Ryan Gosling
vier auch junge dabei Menschen, oder so? Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears und Ryan Gosling.
Wahnsinn, ne?
Was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Naja.
Also das auf jeden Fall das amerikanische Live aus dem Alabama.
Ja.
Und dann trennen die sich und er macht ja daraus Cry Me a River. Mhm. Das war mir ganz lange überhaupt nicht so klar. Er macht ja daraus so ein Video, wo dann eine Britney-Doppelgängerin drin
Wahnsinn,
vorkommt.
Ne?
Ja. Und das ist ja eigentlich so das größte Beispiel der jüngeren Popgeschichte vom klassischen Slut-Shaming.
Ja, ja.
Da fing das ja an.
Absolut.
Und so jemand, der sich dann auch vor kurzem noch, nachdem die Doku ja dann kam im Februar, hat er sich groß entschuldigt, es tut mir leid, ich war damals jung, ich wusste es nicht besser, also ist zu Kreuze gekrochen und äußert sich jetzt aber so. Das finde ich dann hat immer einen Beigeschmack. Natürlich kannst du sagen, in 20 Jahren lernt das jemand.
Also alles, was du sagst, ist richtig, das stimmt. Aber es ist natürlich auch so, dass auch er Teil dieser Maschinerie gewesen ist, der auch nur bis zu einem gewissen Grad
ja, auch ein Kind.
Genau.
Das waren Kids.
Genau, auch nur mündig war, was diese Entscheidung angeht. Von daher halte ich die rückwirkende Beurteilung dessen, was geschehen ist, für absolut authentisch und glaubwürdig. Aber es ist halt einfach dramatisch.
Irgendwie trieft das alles.
Ja,
das
ist
so, so White Trash mit Konfetti obendrauf und noch, gleich springt noch irgendeiner aus der Torte. Und natürlich, und dann muss man ja auch sagen, es bedient trotzdem alles unsere Schaulust.
Ja, natürlich.
Auch Framing Britney Spears guckt man sich ja nicht nur an, weil man Mitleid mit Britney Spears
hat. Nein, natürlich.
Weil man sagt, siehst du das Schulmädchen von damals und das gucke ich mir jetzt nochmal an. Auch. Also es ist ja immer das, die Maschinerie geht ja in beide Richtungen. Das ist ja das Problem. Ist es nur Mitleid oder ist selbst im Mitleid schon wieder Voyeurismus versteckt?
White Trash mit Konfetti, wunderbare Überleitung.
Ganz weit vorne.
Promi Big Brother, das sollen die ersten vier Kandidaten sein. Die Gala ist ganz stolz, dass sie es rausgefunden haben. Am 6. August geht es wieder los mit der Sat.1-Show Promi Big Brother. Ist ja erstaunlich, dass sie es überhaupt noch machen, nachdem Sat.1 ja auch alles umkrempeln will, nachdem RTL schon alles umkrempelt. Aber es gibt die ersten vier Kandidaten, die Bild erfahren haben will. Unter anderem Melanie Müller, Danny Büchner, der ehemalige Handballer und heutige Modedesigner Erik Sindermann sowie die amtierende Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang und David Hasselhoff wird den Titelsong singen. Nun ja.
Auch hier wieder, ich glaube, die schlimmste Meldung ist, dass Iggy Pops Passenger jetzt von... Das jetzt, also wirklich, das ist eins meiner Lieblingslieder. Damit bin ich mit Kohl durch die brandenburgische Tiefebene gefahren. Wir haben immer The Passenger gehört. Seitdem eins meiner absoluten Lieblingslieder. Und jetzt wird das gecovert von David Hasselhoff, wo ich aber, als ich das gehört habe, zuerst gedacht habe, naja, du kannst ja auch schlecht Promi Big Brother machen und dann nochmal I've Been Looking for Freedom. Obwohl, vielleicht hätte das auch schon wieder klasse gehabt.
Das hätte eigentlich schon wieder ziemlich gut gepasst. Ich muss ja sagen, bei Ansicht der Kandidaten,
Na gut, also ich kenne ja einen davon zumindest persönlich. Ich hatte ja jetzt Anfang des Jahres, also seit letzten Herbst, eine Serie im Stern. Landsleute hieß die. Und da habe ich normale, in Anführungsstrichen, Menschen getroffen. Sagen wir mal, man würde die an der Supermarktkasse sehen und würde denken, ja, interessanter Mensch oder ja, auch ganz normaler Mensch. Aber dahinter steckt eine unglaubliche Biografie.
Ja.
Und Erik Sindermann habe ich auf der Buchpremiere von DJ Tomek kennengelernt.
Ja,
draußen,
was für ein Satz.
Draußen, als geraucht und getrunken wurde.
Ja.
Und er war mir sofort sympathisch, das muss ich an dieser Stelle sagen. Und ich habe ihn als eins der ersten Porträts damals in den Stern gebracht und habe ihn getroffen. Draußen in Karow wohnt er, in Berlin. Und es ist eine total interessante Biografie, weil die sozusagen schon lange vor seiner Geburt beginnt. Weil was man bei Erik Sindermann immer mal wieder liest, ist ja, er ist der Enkel von Horst Sindermann. Und Horst Sindermann, muss man kurz erklären, war von 76 bis 89 Präsident der Volkskammer der DDR und hat als Chefagitator der SED den propagandistischen Kampfbegriff antifaschistischer Schutzwall geprägt.
Okay.
Das ist der Großvater von Erik Sindermann. Und Erik Sindermanns Geschichte, also Dr. Sinsen, so heißt er ja mittlerweile, als
also er ist quasi sein Baldur von Schirach.
Genau, so.
Wenn auch
seine Geschichte ist aber, er war ja ein Riesenhandballtalent. Also der galt immer als großes Talent, also ein bisschen so ähnlich, wie also bei Kevin Prince Boateng, wo man gesagt hat, Riesentalent, aber am Anfang in der Jugend im Kopf klappt es nicht. Okay. Zu aggressiv, immer wieder stand auch so im Text, also immer wieder auch aufgefallen, Mannschaftskameraden vermöbelt, Trainer angespuckt, angeeckt und ist dann irgendwann.
Das sind die Kompetenzen, weswegen er in den Big Brother Container
ist. Und ist dann irgendwann nach Katar gegangen, in der Hoffnung, dass sie ihn da einbürgern.
Ach Gott.
Als Handballer, weil er halt in Deutschland gescheitert ist, ist er dann irgendwann nach Katar gegangen, selbst hat sich dann Verein gesucht und so. Ganz wahnsinnige Biografie und ist jetzt aber Designer und hat erst mit dem Glöckler zusammengearbeitet und jetzt hat er zuletzt eine Kollektion gemacht mit Claudia und Stefan Effenberg. Also das ist eine komplett wilde Biografie. Du kommst irgendwie so aus Ost-Berlin da hinten, Karo, dann willst du eigentlich Handball-Nationalspieler werden, landest in Katar, landest am Ende im Berghain in Berlin, merkst halt, dass die Leute deinen Klamottenstil mögen, machst daraus dann eine Line und wirst und nervst den
eine
Glöckler.
Eine Line, hast du gesagt, er macht was aus einer Line.
Linie, eine Modelinie und dann nervst du den Glöckler so lang auf Instagram und so oder mit persönlichen Nachrichten, bis der sagt, komm, wir machen was zusammen. Und das ist Erik Sindermann. Ich fand den aber im persönlichen Kontakt als Geschichte ganz, ganz großartig.
Ey, weißt du, warum ich so unglaublich dankbar bin, dass du hier zu Gast bist? Weil du aus diesen vier Menschen, von denen ich zwei kenne, dir den einen von den zweien rausgepickt hast, die ich nicht kenne, und etwas wahnsinnig Interessantes erzählt hast, weil mir nämlich zu diesen ganzen Kandidaten sonst nichts eingefallen wäre. Also ich lese nur Dani Büchner und Melanie Müller und weiß natürlich parallel, du hast jetzt die Alm, da ist dann Magdalena Brzeszka und wie sie alle heißen. Dann kommt demnächst das Sommerhaus der Stars mit Mola Adebisi. Ich fühle mich so unglaublich kraftlos. Ich habe auch vorgestern, weiß ich gar nicht, versucht, die Alm zu gucken. Ich kann das alles.
Alles, was man über Trash-TV wissen muss, ist an der Person Dr. Sinsen, Erik Sindermann, festzumachen. Ich kenne ihn, weil ich mit ihm für den Stern gesprochen habe. Meine Freundin kennt den nur von Ex on the Beach.
Ja, Wahnsinn.
Weil er ja da gerade war.
Ja.
Der stolpert ja jetzt von Ex on the Beach zu Promi Big Brother. Das ist jetzt ist er,
der Zirkus
jetzt
ist er vollkommen in der Stadt.
Drin in der Verwertungskette.
Genau.
Wer das mal googeln möchte, schaut euch mal das Foto an, was unser Freund Philipp Wende auch gemacht hat. Da sitzt er auf einem Thron und ich liebe das, weil es ist sehr viel Selbstironie drin. Er sitzt da auf einem goldenen Thron mit Purpur bezogen und hat unten aber Homer-Hausschuhe an. So, also ich sehe da immer noch so eine restironische Brechung bei ihm.
Gewinner des Tages.
Wir sprachen ja schon über den goldenen Thron. Gewinner des Tages passt natürlich nicht ganz. Er soll ja Gewinner des Monats, der Monate sein. Jogi Löw. Jogi Löw geht in sein Spiel gegen England. Und jetzt kommt die große Frage, Lukas. Die würde ich sonst nur deinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, stellen. Sind wir wegen oder sind wir trotz Jogi Löw Weltmeister?
Ich kann nur sagen, Jogi Löw mit den Mannschaften, die er coachen durfte, mit den Talenten, die er hatte, mit dem, jetzt schlimmes Wort immer noch, aber es ist nun mal so,
Spielermaterial.
Er schuldet uns einen Titel. 2014, die Weltmeisterschaft war gut, die ist jetzt 7 Jahre her. Man hätte einmal Europameister werden müssen.
Und zwar 2016.
2016, ja. Also weil jeder, der dieses Spiel gegen Ungarn gesehen hat, diese komplette Lethargie, die Versuchsanordnungen, die nicht gestimmt haben, dieses vollkommen fehlende Plan B coachen. Und wenn es dann Plan B ist, also man hat, ich mache ihm das ja immer zum Vorwurf, der Plan B kommt nicht. Diesmal war sein Plan B, Kimmich in die Mitte zu ziehen. Und Sané war plötzlich rechter Außenverteidiger, rechter Flügelläufer. Weswegen, wir haben nämlich bei Fußball MML so auf ihn eingeschlagen, weil ich mich gefragt habe, ich habe das natürlich nach 4 Bier da vom Fernseher gar nicht mehr mitbekommen, wieso stand der als letzter Mann gegen Schäfer? Ja weil Löw ihn da hingestellt hatte. Weil Löw hatte 2 sensationelle Einfälle. Nach dem 1-1 direkt den Torschützen Havertz runterzunehmen, der gerade sozusagen sich ins Spiel gewurschtelt hatte.
Ja.
Und Kimmich und Sané haben quasi die Position.
Ja.
So, und das ist dann, ich verstehe das nicht, der große Christoph Knehr von der Süddeutschen hat gesagt, früher hat er die Dinger vercoacht, die Spiele, jetzt verkauzt er sie. Und das ist einfach schon wieder die beste Formulierung darüber. Das ist wirklich fantastisch. Jogi Löw verkauzt die Spiele der Nationalmannschaft.
Interessant. Übrigens habe ich im Zusammenhang mit der Personalie Leroy Sané jetzt schon sehr unterschiedliche Perspektiven auf seine Person gehört. Die einen, dem habe ich auch ein bisschen angehangen, sagen, dass Jürgen Löw, dadurch, dass er in 2018 nicht mitgenommen hat, ihn auch für die Nationalmannschaft ein Stück weit beschädigt hat, so im Sinne von, dass der sich nichts mehr zutraut. Und da gibt es auch nicht wenige Stimmen, die auch relativ dicht dran sind, die sagen, nein, das ist einfach ein fauler Sack. Das hat er nicht besser verdient. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld liegt die Wahrheit.
Ja, ich glaube, das eine bedingt sogar das andere.
Ja.
Und natürlich nochmal, er ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also man denkt immer schon, wenn der da jetzt kommt. Also es gibt ja da fast so Özil-Vibes mittlerweile. So, man hat als Deutschland-Fan, egal wo du hinhörst, direkt keine Lust mehr, wenn der mitspielt. Aber das ist natürlich auch sehr,
sehr schade. Soweit bin ich übrigens noch nicht.
Ja, aber das ist natürlich auch sehr, sehr schade, weil Sané ist einer dieser Spieler, wo du immer die Vergangenheit und die Zukunft mitdenkst. Also auch das wurde in der Süddeutschen sehr gut beschrieben. Er hat immer diese Vergangenheit, dass er eben schon so viel gekostet hat so früh, dass er schon so viele unfassbare Dinge gemacht hat, dass er der beste Nachwuchsspieler der Premier League war. Das heißt, du siehst ihn und sagst, aber er kann es doch.
Mhm.
Und dann hat er natürlich immer noch die Zukunft als Gepäck dabei, wo man sagt, ja, aber er sollte doch. Er sollte doch der entscheidende Spieler der Generation werden. Jetzt wird er links und rechts überholt. Havertz hat ihn schon überholt.
Musiala
ist der Nächste, der steht. Es ist auch, glaube ich, überhaupt nicht einfach, Leroy Sané zu sein, zumal als eine Figur, die gleichzeitig komplett intro und extrovertiert ist.
Was ist das Introvertierte an ihm?
Wenn man ihn sieht, so wie er ist er überhaupt kein Lautsprecher. Also der hat einmal halt eine falsche Jacke angehabt und hat sich halt selbst auf den Rücken tätowiert.
Ja, ja.
Beides hätte man vielleicht nicht machen müssen.
Aber ist es ein bisschen wie in der Natur, dass die Tiere mit der grellsten Erscheinung das im Zweifel auch nur machen, damit niemand irgendwie zu nah an sie rankommt?
Abschreckung. Aber wir haben gerade gesagt, Mensch, waren die jung. Britney Spears und Justin Timberlake. Vielleicht muss man dann auch mal bei einem 17-, 18-, 19-Jährigen, der da frisch im Profigeschäft ist, dass dieselben Parameter anlegen und sagen, Mann, war der jung.
Ja.
Und dann ihn mal in Ruhe lassen. Aber es fällt mir bei ihm einfach so schwer. Also man hat mal das Gefühl, als Fan, das ist ja auch so komplett verzerrt als Wahrnehmung, man gibt der Mannschaft so viel, weil man da halt halb besoffen vorm Fernseher sitzt und die anfeuert, Mann, ich gebe der Mannschaft doch total viel. Und dann bekommt man ausgerechnet von Sané nichts zurück.
Ja.
Ist ja auch eigentlich eine sehr interessante Haltung. Also Fußballfans haben echt schon richtig einen an der Waffe.
Ja,
also
das kann man wohl so sagen. Aber nur wenige Fußballfans sind dann noch in der Lage, ihre Gefühle gegenüber dem Fußball in so intelligente Worte und Sentenzen umzuwandeln, womit ich wirklich sehr gerne auf dein Buch Zeitlupen zu sprechen komme, was wirklich ein wunderbares Buch ist. Es ist nun so, dass du ja schon andere Bücher geschrieben hast, in denen du durch Deutschland gereist bist, über Menschen reportiert hast, also Heimaterde, wunderbares Buch. Dann, was wollen die denn hier zusammen mit Joachim Krohl? Also dringende Leseempfehlung. Und du hast aber auch deinem Gefühl gegenüber dem Fußball, den Menschen und den Geschichten, die damit verbunden sind, dem hast du dich gewidmet und hast das Buch Zeitlupen geschrieben, hast über verschiedene Wegmarker in der Fußballgeschichte geschrieben und Menschen, die den Fußball geprägt haben. Und
Ikonen, also sowohl Ikonen. Im Bildsinne als auch im Personensinne. Es geht um Ikonen.
Ja, und du darfst die Gelegenheit wahrnehmen, uns kurz daraus vorzulesen. Also gerade eine Wochenendbeilage ist ja nun eine hervorragende Fläche, das zu tun. Und was wirst du uns vorlesen? Gerade jetzt, da dann trotz Delta-Mutante der ein oder die andere darüber nachdenkt, in den Urlaub zu fliegen, sollte man vielleicht überlegen, ob man sich dieses Buch nicht doch noch mit ins Handgepäck nimmt.
Also ich danke dir erstmal für die Worte, aber also ich habe was mitgebracht, was mir in der vergangenen Woche sehr geholfen hat. Also ich wurde oft gefragt, wie politisch ist diese Europameisterschaft? Ist die besonders politisch? Warum haben wir so viel Symbolik? Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich habe ja ein Kapitel geschrieben in diesem Buch in Zeitlupe, das heißt Schlachtenbummeln. Und da ging es darum, über diese ungesunde Nähe zwischen Fußball und Krieg. Also sowohl in dem, wie es instrumentalisiert wird, der Fußball auf der einen Seite, aber auch wie wir über Fußball sprechen. Und das fing an, der Aufhänger war damals, dass am 13. Mai 1990 gab es das Spiel zwischen Dynamo Zagreb und Roter Stern Belgrad im Maximir-Stadion von Zagreb. Und da brannten irgendwann die Ränge, dann brannten der Polizei, die aus Belgrad geschickt wurde, die Sicherung durch. Dann gab es Gefechte zwischen den Fans, zwischen den Anhängern von Dynamo Zagreb und der Polizei. Und irgendwann attackierten Polizisten auf dem Feld Fans oder Anhänger. Und dann kam einer der Spieler von Dynamo Zagreb, damals einem der Fans, zur Hilfe, indem er einem Polizisten ins Kreuz gesprungen ist. Und das war Zvonimir Boban, der damit zum Volkshelden der Kroaten wurde. Ja. Und bis heute hält sich der Mythos, dass dieses Spiel am 13. Mai 1990 der Beginn des Balkankrieges war und es wenig später sich die unterschiedlichen Fangruppen in unterschiedlichen Uniformen ja gegenüberstanden und so. Und damit fing das damals an. Und daraus lese ich jetzt mal ganz kurz vor.
Das werden wir später nochmal, wenn sie uns nicht sowieso gerade zuhört, Jagoda Marinic nochmal vorspielen, die ja auch eng an dieser Thematik dran ist.
Der Fußball war dem Krieg schon immer sehr nah. Seine Sprache, Jargon sagt man wohl, ist randvoll mit den kruden Vokabeln der Streitkräfte. Dann werden Schlachten geschlagen und Strafräume belagert. Dann werden Paraden gefeiert und Gegner niedergerungen von Scharfschützen, Granaten oder Kampfschweinen. Und vorne lauert der Bomber, der, wenn er nur oft genug trifft, zur Belohnung eine Kanone erhält. Noch Fragen? In der Hitze des Augenblicks, diesem Eifer des Gefechts, klingen die Reporter auf ihren Plätzen damit unter wie Berichterstatter, die nicht das Spiel vor der Brust, sondern die Front im Rücken haben. Ein rhetorisches Wettrüsten mit Metaphern aus Schützengräben und Vergleichen aus Verdun. Und an der Seitenlinie und nahbar im Trenchcoat stehen die Trainer als Feldherren, Generäle, so werden sie gerne genannt, ehrfürchtig. Ein Ritterschlag der Presse. Meist stammen die Generäle aus Holland. Dick Advokat, Louis van Gaal, Tod oder Gladiolen. Und Rinus Michels natürlich. 1974 im Finale gegen die Deutschen sprach er vom Krieg auf dem Feld. Und vom Frieden danach, er unterschied da genau. Auch seine Sprache war kein Zufall. Er hatte sich seinen Rang redlich verdient. In der Regel ist das Spiel ein Stellvertreter, der sportliche Wurmfortsatz politischer Gedärme. Dann kommt es zu Begegnungen, die über den Rasen den Wettbewerb hinausweisen, weil dort eben nicht nur zwei Mannschaften stehen, die zwei Hymnen singen, sondern zwei Länder, die sich eine Erinnerung teilen. Einen Konflikt meist, etwas, das noch gärt. Alte Namen, die nie richtig verheilt sind. Bei der WM 1986 zum Beispiel standen sich England und Argentinien gegenüber. So unversöhnlich wie motiviert. Es war eine Ansetzung, die ihre, Entschuldigung, Sprengkraft ebenfalls aus der Geschichte heraus entwickelte. Denn 4 Jahre zuvor hatten die Argentinier im Falklandkrieg vor der Übermacht Großbritanniens kapitulieren müssen. So war dieses Spiel ihre Chance. Hier konnten sie den einen großen Sieg erringen, den sie so dringend brauchten, um die Volksseele zu heilen, die als Kollateralschaden des Krieges ebenfalls verwundet aus der Niederlage hervorgegangen war. Maradonas Tore, sein Jahrhundertsolo, vor allem aber die Hand Gottes, waren die irdische Rache für den Verlust der Falklandinseln. So stand es am nächsten Tag in den Zeitungen, so sehen es die Argentinier bis heute. Dieser Sieg, der Titel im Anschluss als nationales Erweckungserlebnis. Maradona war in diesem Spiel nicht nur um sein eigenes Leben gelaufen. Wie Boban trug er die 10. Wie Boban hatte er mit einem Sturmlauf die Ehre seiner Heimat verteidigt. Im Strafraum überdauern Gefühle. Da werden auch Angreifer wieder gefeiert. Wenn die Waffen stillstehen, ist der Fußball der letzte Ort für Bewegung. Hier gibt es noch Zeichen, über die sich hinterher alle wundern. Dann wird der Jubel zum Statement und der Tanz an der Fahne zur letztgültigen Provokation. 2012 etwa feierte Bayerns kroatischer Stürmer Mario Mandzukic einen Treffer gegen Nürnberg mit einer Geste, die noch einmal tief hineinzielte in den Krieg auf dem Balkan. In diese giftige Gemengelage aus Vaterlandsstolz, Verrat und Faschismus. Sein ausgestreckter rechter Arm galt Ante Gotovina und Mladen Markac, zwei kroatischen Generälen, die keinen Trenchcoat, dafür aber Verantwortung trugen. Und als Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka die Schweiz 6 Jahre später in der Gruppenphase der WM 2018 mit 2 Toren zum Sieg über Serbien führten, formten sie ihre Hände im Jubel zu Vögeln. Eine unmissverständliche Pantomime, denn jeder, der zusah, wusste Bescheid. Der doppelköpfige Adler war der Gruß in die Heimat der Eltern, Albanien. Und ein Gruß nach Belgrad dazu, weil sich Serbien nach wie vor weigert, den Kosovo als Staat anzuerkennen. Die Kroaten, unter ihnen auch wieder Mandzukic, sangen derweil nach einem Sieg gegen Argentinien in der Kabine faschistische Lieder. Der Krieg in jeder Strophe. Die Reaktionen kamen sofort. Empörung und Unverständnis, Volksgruppendynamik. Auch hier, Jahrzehnte später, waren die Wunden noch frisch. Der Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft. Das sagt sich oft leicht, wiegt meist aber schwer. Und so gibt es Momente, in denen sich dieser Sport zur Fabel aufblasen lässt, in denen er sich selbst über den Kopf wächst. Und es gibt Momente, in denen er benutzt wird. Ein Instrument nur noch, auf dem Machthaber, Autokraten und Präsidenten unverhohlen und mit größtem Vergnügen für den Ernstfall proben. Sie setzen es ein, sonnen sich im Glanz des Erfolgs, die Welt zu Gast bei Feinden.
Vielen Dank, Lukas Vogelsang. Wie schön.
Sehr gerne. Es war sehr schön.
Das fand ich tatsächlich auch sehr toll. Was für ein herrlicher Ritt, oder?
Und was ich jetzt endlich über dich weiß, also in dieser Wohnung, die ja so ein bisschen aussieht wie Galerie in Berlin-Mitte und ja. Urban Outfitters, du bist noch Ruhrgebietler. Du bist noch ein Ruri. Am Rand deiner Badewanne, da steht eine Bergmann-Quietsche-Ente.
Stimmt.
Und das ist das. Dafür hat sich der ganze Trip hierher schon gelohnt.
Du sollst es doch nicht verraten. Geh alter die Schnauze, Mensch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassania. Produktion: Laura Pohl. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!